Willkommen zu unserem Podcast Uncovering Blindspots, in dem wir uns mit dem spannenden Thema des Behavioral Design beschäftigen. Unser Gastgeber ist Gerhard Fehr, ein führender Experte im Bereich der Verhaltensökonomie und Gründer von Fehr Advice & Partners. Dieses Beratungsunternehmen ist spezialisiert auf evidenzbasierte Lösungen, die auf tiefgreifendem Verständnis menschlichen Verhaltens basieren. Gerhard ist ein Pionier in der Anwendung verhaltensökonomischer Prinzipien zur Lösung komplexer Herausforderungen. In jeder Episode führt er Gespräche mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, die Theorie und Praxis verbinden. Seine Mission ist es, eine experimentelle Denkweise in Wirtschaft und Politik zu fördern. Lassen Sie sich inspirieren.
Willkommen zu Uncovering Blindspots, dem Podcast der Academy of Behavioral Economics, in dem wir blinde Flecken sichtbar machen und zeigen, wie verhaltensökonomisches Denken hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich bin Gerhard Fehr, angewandter Verhaltensökonom und Gründer von Fehr Advice & Partners, und heute habe ich das große Vergnügen, eine der international einflussreichsten Stimmen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Nachhaltigkeit und Politik begrüßen zu dürfen, Professorin Lucia Reisch. Sie sind L-Arian-Professorin an der University Cambridge, leiten das Institut für Behavioral Economics and Policy. Sie forschen seit Jahrzehnten zu nachhaltigen Konsumverhalten und übersetzen ihre Erkenntnisse direkt in politische Praxis für die UN, die OECD, die Weltbank und vieles mehr. Heute sprechen wir darüber, wie kluge Entscheidungsarchitekturen nachhaltiges Verhalten fördern können. Im Supermarkt, im Alltag und in Unternehmen. Und darüber, warum es nicht reicht, Menschen aufzuklären, sondern wie wichtig es ist, Verhalten und Strukturen gemeinsam zu denken. Doch bevor wir loslegen, wie immer bei Uncovering Blindspots, beginnen wir mit dem Word-Rap. Frau Professorin Reisch, zwei Begriffe. Sie entscheiden sich intuitiv, für welchen das Sie sind. Sind Sie bereit?
Absolut.
Ich sage zwei Begriffe und Sie entscheiden sich dann spontan für einen. Kontrolle oder Vertrauen?
Vertrauen.
Konsum oder Verzicht?
Verzicht.
Nudging oder Eigenverantwortung?
Nudging.
Recycling-App oder Zettel an der Haustür?
Zettel an der Haustür.
Wachstum oder Suffizienz?
Wachstum.
Sharing oder Besitzen?
Sharing.
Spieltheorie oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Supermarkt oder Wochenmarkt?
Wochenmarkt.
Intuition oder Evidenz?
Evidenz.
Stadt oder Natur?
Natur.
Verhalten oder Struktur?
Verhalten.
Green Nudge oder Verbot?
Green Nudge.
Verbraucher oder Bürger?
Verbraucherin.
Politikberatung oder Grundlagenforschung?
Politikberatung.
Ja. Intuition oder Instinkt?
Intuition.
Cambridge oder Kopenhagen?
Oh, es wird gemein. Cambridge.
Gesetz oder Selbstverpflichtung?
Gesetz.
Ja, wir sind jetzt gleich am Ende. CO2-Rechner oder Bauchgefühl?
CO2-Rechner.
Default oder Opt-in?
Opt-in.
Optimieren oder vereinfachen?
Vereinfachen.
Klimaschutz oder Klimaanpassung?
Klimaschutz.
Kantine oder vegane Streetfood?
Vegane Streetfood.
Digitale Plattform oder analoger Alltag?
Analoger Alltag.
Bottom-up oder Top-down?
Bottom-up.
Papiertüte oder digitaler Fußabdruck?
Digitaler Fußabdruck.
Soziale Norm oder ökonomischer Anreiz?
Soziale Norm.
Bio-Baumwolltasche oder Jutebeutel-Klassiker?
Bio-Baumwolltasche.
Genau. Nachhaltigkeit oder Wettbewerbsfähigkeit?
Beides.
Dürfen Sie nicht?
Wettbewerbsfähigkeit.
Genau. Und Bounded Rationality oder Homo Economicus?
Bounded Rationality.
Perfekt. Ich merke schon, wir haben einiges zu besprechen. Professorin Reisch, Sie haben in Stuttgart begonnen, dann in Hohenheim, Kalifornien, Kopenhagen und heute lehren Sie in Cambridge. Wie war Ihr persönlicher Weg in die Verhaltensökonomie und was hat Sie motiviert, sich gerade mit dem nachhaltigen Konsum so zu beschäftigen?
Ja, also ich hatte das Glück, in einer Studienzeit und dann auch zur Promotion bei einem sehr inspirierenden Doktorvater arbeiten zu dürfen, der schon damals, also wir reden 80er Jahre, interdisziplinär gearbeitet hat und der als einer der ganz frühen Vertreter, Verfechter der Nachhaltigkeit unterwegs war. Der war damals auch, der Gerhard Scherhorn, auch Mitglied bei den Weisen, den Wirtschaftsweisen, und hat immer so ein bisschen Kontra gegeben gegen die klassische Ökonomie. Und das war sehr inspirierend und da habe ich sehr viel gelernt, methodisch, theoretisch, aber vor allem, denke ich, das interdisziplinäre Arbeiten und das Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und Politikberatung. Und das, was man heute wahrscheinlich transdisziplinäre Forschung nennt. Und ich fand das sehr inspirierend, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte dann nur, als ich meine Promotion hatte, und da gab es im Grunde in diesem Bereich keinen Job in Deutschland. Und dann habe ich mich umgeschaut. In Dänemark war damals die Konsumforschung, die eben nicht Marketingforschung war, sondern Verbraucherforschung, sehr viel weiter. Daraufhin bin ich nach Dänemark, eigentlich nur so zum Ausprobieren, und bin dann fast 20 Jahre dort geblieben, an der Copenhagen Business School, und wäre da wahrscheinlich auch weiter geblieben, weil es mir da sehr gut gefällt. Ich habe auch immer noch mein altes Lab, die ich im Sommer immer besuche. Aber dann hatte ich eben die Gelegenheit, in Cambridge, also tatsächlich einer der besten Unis der Welt, ein eigenes Institut nochmal aufzubauen. Das war dann das dritte Institut. Und das ist natürlich eine Chance, die man sich nicht entgehen lässt. Und insofern bin ich da mittlerweile sehr, sehr gerne.
Wann waren so die ersten Momente, wo Sie gemerkt haben, Sie möchten Forscherin werden? War das schon ganz früh in der Volksschule, oder war das irgendwo, wo Sie dann irgendwo im Gymnasium gemerkt haben, dass da macht mir irgendwas Spaß, oder war das dann schon an der Uni? Wann hatten Sie so den ersten Impuls, Wissenschaft ist was für mich?
Also die ehrliche Antwort ist, dass ich quasi mehr oder weniger mit der Muttermilch die Wissenschaft aufgesogen habe. Also beide meine Eltern waren beide Wissenschaftler. Und das war eigentlich in dem Haushalt, in dem ich aufgewachsen war, fast klar. Also entweder man ist Anti, so wie einige meiner Geschwister, und machen was ganz anderes, oder man geht in die gleichen Fußstapfen. Und das blieb dann mir als Jüngste von Fünfen überlassen, eben auch Professorin zu werden. Und es gibt die Geschichte, an die ich mich nicht erinnere, aber andere, dass ich anscheinend in der ersten Grundschulklasse verkündet habe, dass ich Professor, hat man damals noch gesagt, werden möchte. Ja, wie auch immer. Also es war jetzt kein großer Schritt für mich.
Ja, wie viele Geschwister haben Sie?
Wir waren zu fünft.
Wir waren zu fünft und sind es, und das war so, wenn Sie sagen Anti oder Pro, das kenne ich ja auch von uns zu Hause. Bei uns war das in eine andere Richtung, weil meine Eltern waren nicht so wissenschaftlich unterwegs. Aber wenn Sie da ein bisschen erzählen, was war das auch, weil Sie die Jüngste waren, eine Anti-Bewegung nachher von Ihnen gegenüber Ihren Geschwistern, oder können Sie das gar nicht sagen? Gab es irgendwo einen Moment, wo Sie dann auch das erste Mal bewusst gesagt haben, ja, das ist Forschung, ich möchte Forscherin werden? Ich kenne das von meinem Sohn, der ist jetzt 12 oder 13, der kam so in dieses Lab des Gymnasiums in Konstanz, oder, wo er so ein weißes Mäntelchen anhatte, und da gab es ein Video von ihm, oder, und in dem Moment war klar, der wird irgendwo Wissenschaftler. Und zwar nicht jetzt wie wir in der Familie fair üblich so Wirtschaftswissenschaftler, sondern der geht in die Naturwissenschaften, oder? Mhm. Und das ist so ganz witzig, das hast du so richtig angekannt, wie stolz der in dem Moment war, wo er diese Experimente vorzeigen durfte. Ja, gab es so etwas bei Ihnen auch?
Ja, ich glaube, das war einfach auch das Wahrnehmen und das Miterleben, wie aufregend und interessant so ein Leben ist, weil wir hatten immer sehr viele Gäste, wir hatten ein offenes Haus mit vielen Gästen, Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, und da hat man dann verschiedene Sprachen gesprochen am Tisch, und ich fand das einfach ungeheuer spannend. Mhm. Allerdings muss ich sagen, wollte ich eigentlich nie Wirtschaftswissenschaft studieren, sondern ich habe immer davon geträumt, ich wollte eigentlich immer Primatologin werden. Also das war eigentlich mein eigentliches Ziel. Also insofern nicht so weit weg von der Verhaltenswissenschaft, aber eben nicht Menschen, sondern Primaten. Und ja, habe dann auch schon als Teenager und dann später als 20-Jährige mich sehr intensiv damit beschäftigt. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es da genau einen einzigen Lehrstuhl gibt in ganz Deutschland. Und insofern habe ich dann beschlossen, das eher als Hobby zu machen. Und ich dachte immer, ich studiere Wirtschaftswissenschaften, das ist einfach und geht schnell. Und dann kann ich noch was machen, was mich wirklich interessiert. Also es war tatsächlich so. Und dann, ich denke wirklich durch die Begegnung mit Gerhard Scheeren und den Themen, die er damals hatte, da ging es eben um die Umwelt und da ging es um, hat man damals gesagt, die dritte Welt und da ging es um Gerechtigkeit, da ging es um Veränderungen von dem Verbraucherverhalten und das war an der Schnittstelle, damals hieß das im Grunde ökonomische Psychologie oder psychologische Ökonomie und das hat mich dann sehr fasziniert und bin dann im Grunde hängen geblieben und das ganz Interessante ist, dass jetzt heute ich im Grunde über viele Umwege wieder darauf zurückkomme, weil ich mache jetzt das, was man Behavioral Conservation nennt. Also ich habe eben Leute bei mir im Team, die kommen aus der Conservation, aus dem Conservation-Feld und die beschäftigen sich beispielsweise mit Human-Animal Conflicts oder wie kann man das Verhalten von Touristen beeinflussen, dass sie eben umweltschonend sich voranbewegen. Also nach langer Zeit und viele Umwege bin ich schon wieder so ein bisschen nah da angekommen, wo ich mal hin wollte.
Für mich geben sich da zwei Fragen. Geben sich. Also erstens einmal, wir Menschen sind ja auch Primaten, oder? Also so weit weg sind wir ja nicht. Sie haben sich halt dann nachher für die entschieden.
1 Million Jahre, ja.
Wirklich, Sie haben sich halt dann nachher da entschieden dafür, wo es quasi mehr Lehrstühle gibt zur Erforschung, möglicherweise. Aber die Frage ist, da gibt es ja solchen, bin ich interessiert, immer diese Momente, oder? Da studiert man Wirtschaftswissenschaften, dann merkt man, hey, da gibt es etwas, was einen total triggert, oder? Genau. Das ist so dieses Verhalten und das Verhalten für Dinge, wo man selber oder auch in der Gesellschaft spürt, das ist für was Gutes, oder? Und dann gab es dieses Interesse für die Primaten. War das wirklich so ein reiner Zweck, in Anführungszeichen, so eine Zweckabwägung? Oder gab es denn nicht irgendwann mal den Punkt, wo Sie gesagt haben, das ist meins? Weil sonst macht man ja das nicht, oder? Dass man diesen Canossa-Gang geht. Und ich meine, das war noch zu einer Zeit, wo man als Frau in der Wissenschaft, speziell in der Wirtschaftswissenschaft so und so, aber in allen anderen wissenschaftlichen Disziplinen, war man ja nicht nur Außenseiterin, sondern auch teilweise war es einfach viel, viel schwieriger, als Frau voranzukommen, oder?
Ja, absolut. Also das ist heute jetzt schon anders, muss ich schon sagen. Aber ich hatte das Glück und wahrscheinlich habe ich mir auch immer solche Gruppen rausgesucht, wo es tatsächlich nur um die Expertise ging. Und da hat das dann nicht so eine große Rolle gespielt. Aber ich meine, die Wirtschaftswissenschaften, die Ökonomie ist natürlich schon auch dafür bekannt, dass sie besonders frauenfreundlich ist. Also da will ich nicht sagen, dass ich mich da in nur freundlichen Gewässern bewegt habe. Ja, also ich meine, das ist ja ganz, ganz häufig so. Also wenn man sich dann wirklich intensiv mit Dingen beschäftigt, dann findet es im Grunde auch eine verhaltenswissenschaftliche Erfahrung. Ja, dann je mehr man darüber weiß und dann rausfindet, wie viel man eigentlich noch gerne wissen möchte. Dann habe ich mich sehr für Methoden interessiert, fand das natürlich dann auch sehr spannend, weil ich in relativ jungen Jahren konnte ich auch schon reinschnuppern in die Politikberatung. Da hat man so zumindest die Illusion, dass man auch Dinge bewegen kann. Das ist ja auch was man tun möchte, vor allem als junger Mensch. Und ich wurde dann Anfang der 2000er Jahre, da gab es den ersten Verbraucherbeirat, damals bei Frau Künast im Ministerium. Da war ich noch keine Professorin, aber ich nehme an, Sie haben irgendwie eine Frau, eine Ökonomin aus Süddeutschland gebraucht. Das ist ja meistens auch so quotiert. Und das war mein Eintritt. Ja? Also man muss dann eben auch, denke ich, die Möglichkeiten, die sich einem geben, man muss Glück haben, man muss aber bereit sein, auch Dinge zu machen und reinzuspringen und Gelegenheiten tatsächlich am Schopf zu nehmen. Und das habe ich gemacht und dann wurde das immer interessanter und immer spannender und man trifft ja einfach viele interessante Leute. Und dann dies ganz speziell zum Thema jetzt Verhaltensökonomik. Das Feld ist ja, sagen wir mal, jenseits der Behavioral Finance noch nicht so alt. Behavioral Finance habe ich eigentlich nie ernsthaft gemacht. Also ich habe es ein bisschen mitbetrieben, weil das war einfach das Einzige, was es gab. Das andere Konsumverhalten mehr interessiert. Und ich habe mich auch sehr viel mit Verbraucherpolitik beschäftigt und mit Nachhaltigkeitspolitik. Und auch 2008 muss das gewesen sein, da hat die OECD den ersten Bericht herausgegeben, speziell zu, was kann die Verhaltensökonomie für die Verbraucherpolitik leisten, weltweit. Also ganz interessant, dass die OECD das praktisch als erste aufgegriffen hat, noch vor der Weltbank und allen anderen. Und da habe ich, wenn Sie nach Momenten fragen, Den hat mir ein Kollege geschickt und ich habe den gelesen, habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Und habe dann damals, war gerade das Buch Nudge erschienen von Cass Sunstein und Dick Thaler. Und wir haben uns dann auch relativ bald dann kennengelernt und seither arbeiten wir sehr eng zusammen. Und das ist, man war das Interessante, es gibt viele interessante Seiten, aber das wirklich Interessante daran ist, dass es so breit anwendbar ist. Also für mich wäre das sehr schwierig, sich wirklich einer speziellen Forschungsfrage nur zu widmen. Insofern bin ich jetzt sehr froh, dass wir auch wie so einen kleinen Bauchladen, ja, den man so mit sich herumträgt. Aber es ist interessant.
Ja, gut, ich meine, ich komme noch dazu, wenn Sie gesagt haben, Sie waren sehr früh politisch aktiv, war das einfach auch wieder Glück und Zufall im Sinne von, dass Sie angesprochen wurden? Oder gibt es, also ich kann mir nicht vorstellen, es gibt doch, wenn ich so auch Ihre Papers lese, es gibt doch so eine intrinsische, in Anführungszeichen, Energie in Ihnen, dass Sie was verändern wollen.
Natürlich. Also ohne das tut man sich das auch nicht an. Ja, das ist tatsächlich so, weil das sind ja alles Dinge, auch die Politikberatung, die macht man noch nebenbei, sprich am Abend und am Wochenende. Und also ich weiß gar nicht, ob ich politisch aktiv war. Also ich war in meinem Leben nie in einer Partei oder so, aber ich habe einfach diese Vorstellung, dass ich was beitragen kann mit meiner Forschung. Und wenn es ganz kleine Dinge sind oder Überlegungen aus der wissenschaftlichen Sicht, die eben nicht Teil des Systems sind und deswegen vielleicht unabhängiger sind, das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr lohnenswert. Und ich meine, allein das Fach ist ja so angewandt, so applied, das kann man eigentlich fast nicht. Gut, man kann theoretische Verhaltensökonomik machen, das geht. Aber ich glaube, das wirklich Spannende ist es immer gemeinsam mit anderen, also mit der Politik, aber auch mit Unternehmen, mit Städten. Da gibt es so viele interessante Fragen, die ja auch wirklich unglaublich relevant sind. Also wir wissen ja heute, dass es eigentlich noch viel relevanter ist, als es vielleicht in den 80er und 90er Jahren war.
Wenn wir nochmal ganz kurz sagen, jetzt haben Sie 22, 24 Jahre oder vielleicht sind es 25 Jahre, haben Sie jetzt Politikberatung hinter sich. Oder? Und Sie haben wahnsinnig viele Politiker haben Sie getroffen, müssen Sie getroffen haben. Wenn Sie hier vielleicht ein bisschen aus Ihrer Erfahrung erzählen können, wer hat Sie wirklich inspiriert auf der einen Seite und was haben Sie gelernt aus diesen Erfahrungen, warum, dass wir heute immer noch dort sind, wo wir dort sind, nämlich, dass wir zwar weiterkommen, aber dass wir in diesem System extrem behäbig weiterkommen mit allem, was Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist?
Ja, also ich fange mal bei der letzten Frage an. Ich glaube, dass wir eigentlich auf ziemlich gutem Weg waren, bis vor kurzem, bis vor den großen geopolitischen Verwerfungen, wie man das auf Englisch neutral ausdrückt. Und vor allem natürlich auch jetzt angesichts der katastrophalen Politik der US-Regierung. Also dieser riesige Rollback und Backlash zu allem, was irgendwie grün ist oder nachhaltig ist. Wir waren gar nicht so schlecht unterwegs. Also ich meine, die demokratischen Systeme, die sind träge bei Design. Das ist gut und schlecht. Es ist gut, weil sie damit auch vergleichsweise stabil sind. Man kann sie nicht so leicht umpusten. Wir haben auch keine Executive Orders, Gott sei Dank, seit der Weimarer Verfassung, dass man das könnte. Auf der anderen Seite dauert natürlich alles lang, aber man will ja auch möglichst viele Leute mitnehmen.
Ja, ja.
Und das ist auch wichtig. Insofern ist, ich denke, das war nicht wirklich, also zumindest für unser eins, nicht voraussehbar, dass wir mal so und so, so eine Bauchlandung jetzt machen. Und ich habe da relativ viel auf guten Wege gesehen, auch wenn man sich die Unternehmen, ich habe ja mein Leben lang an der Business School gearbeitet oder an Business Schools. Und wenn ich mir überlege, was sich da getan hat in den letzten 25 Jahren, da...
Riesig, oder?
Ja, also riesengroß. Auch wenn ich habe mit einigen Unternehmen zusammengearbeitet. Wirklich ganz tiefgreifende Veränderungen, die jetzt im Moment, ich glaube gar nicht, dass die wirklich alle zurückgenommen werden. Es findet sehr viel dieses Greenhushing statt. Also man macht es eigentlich weiter, weil es sinnvoll ist. Und auch die langfristige Wachstumsstrategie ist, man redet noch nicht mehr so darüber. Und da hat es die Politik ein bisschen schwerer.
Wenn ich kurz da hineingrätschen darf, haben Sie wirklich das Gefühl, dass sich durch die letzten 60, 70 Tage hier so ein kompletter Paradigmenwechsel ergeben hat? Was wir sehen, ist das eigentlich, wie soll ich sagen, die Unternehmen oder die politischen Richtungen, die das eigentlich für sich selber als wichtig empfunden haben, immer noch dabei sind, dass wir jetzt wie 2016 bis 2020 einen politischen oder einen wichtigen globalen Mitspieler verloren haben, aber dass eigentlich in dieser ganzen Entwicklung eine Episode ist, die 4 Jahre geht und dass über dieses, in Anführungszeichen, man sagt ja immer, man braucht ja auch vielleicht einmal die Erfahrung, was ist, wenn das nicht mehr quasi en vogue ist, um zu lernen, wie notwendig und wie tiefgreifend, dass wir das brauchen. Also was ich in meinem persönlichen Freundeskreis merke, wo ich auch viele Menschen habe, die jetzt sagen, alles was grün ist, finden sie nicht gut, merke ich auf einmal, dass es eine Gegenbewegung gibt und sagt, naja, da müssen wir schon was machen, oder? So geht's nicht, oder? Also in Anführungszeichen, durch das in Anführungszeichen diese Reaktanz oder dieser Push weg ist, oder? Ist auch diese von einer wichtigen Teil der Mitte, ist diese ganze Reaktanz weg, oder? Weil wir sind ja nicht irrational, wir sind ja nur ein bisschen in Anführungszeichen manchmal kurzsichtig oder solche Sachen und dann wird das Bild auch viel, viel klarer, wenn uns jemand vorhält, was man eigentlich mit dieser heutigen Realität anfangen kann. Ist das nicht auch ein Bild, das wir so sehen können, im Sinne einer zukunftspositiven Einstellung? Wir brauchen einen Trump, in Anführungszeichen, als eigentlich Accelerator, dass wir eigentlich lernen, oder? Ja, das brauchen wir und da kann man sich differenzieren. Und ja, dann wird halt irgendwo noch in 4 Jahren in irgendwelchen Tourismusgebieten, wird halt irgendwo nach irgendwelchem Erdöl gebohrt, oder? Aber langfristig gesehen bringt er uns weiter, wie dass er uns schadet.
Also, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich hoffe im Übrigen, dass es nicht 4 Jahre, sondern nur 2 Jahre sein werden. Also es gibt ja die Midterms zwischendrin und wie wir jetzt in Wisconsin gesehen haben, regt sich da schon der Widerstand. Und sobald die Preise steigen und die grundlegenden Sozialleistungen nicht mehr fließen, wird sich da mehr Widerstand erregen. Ist richtig. Also es gibt ja, ich glaube, ein Problem ist so diese, ich habe da kein gutes deutsches Wort, aber das, was man auf Englisch Complacency nennt. Ja, also wir haben es uns sehr gemütlich eingerichtet in vielerlei Hinsicht und immer Frage auch, was kann der Staat für uns tun? Das ist schon... so ein kleiner Rückruf ist sicher nicht schlecht.
Ja, es ist doch ein Aufrütteln, was derzeit auch passiert.
Ja, auf der anderen Seite haben wir einfach keine Zeit. Also das ist ein bisschen das Problem. Und es ist ja nicht nur die US-Regierung, sondern es gibt ja auch ein Rollback in der EU, in der Europäischen Union. Also das Europäische Parlament hat einiges abgeschwächt, rausgeschoben, vereinfacht im guten Sinne, aber eben auch verwässert. Und das findet gerade im Moment statt. Da ist sicher einiges auch sinnvoll, weil viele der Dinge, also wenn man an diese ganzen CSRD und so weiter denkt, das ist natürlich wirklich ein Bürokratiemonster und ich kann das verstehen, dass vor allem Mittelständler kann nicht 5 Leute abstellen, nur um irgendwelchen Fragebögen auszufüllen. Also komplett d'accord. Aber das ist natürlich, also wie wir wissen, die Geschichte, die entwickelt sich ja häufig dialektisch. Also das Pendel schwingt von einer Seite zur anderen und das ist alles in Ordnung, solange nichts wirklich grundlegend kaputt geht. Und da habe ich schon gewissermaßen Sorge, dass das geschehen kann. Und wenn man, also ich arbeite eben sehr eng mit US-Wissenschaftlern zusammen, die empfinden das schon als sehr dramatisch, einfach weil Daten werden zerstört. Ja, jahrelange Panelreihen werden einfach, also die versuchen jetzt gerade hektisch, die ganzen Daten zu retten. Und es ist schon wie manche Medienoutlets sagen, ein War on Climate. Das Problem ist natürlich, dass und auch in Europa das Thema Nachhaltigkeit und Klima einfach politisiert ist. Es ist eigentlich überhaupt gar kein politisches Thema, muss ich mal wirklich sagen. Also das trifft uns alle, und andererseits können auch alle davon profitieren. Ja? Also mit Adaptation und Innovation. Ich glaube ganz, ganz stark. Also es gibt so tolle, auch technologische Ansätze. Man kann so viele Dinge besser machen. Es gibt bessere Materialien. Man kann heute mit AI wirklich Modelle sehr viel einfacher und sehr viel effektiver machen. Also es gibt so viele Chancen, aber das ist im Grunde, ist das nicht in dem Sinn jetzt parteipolitisch. Also ich weiß auch schon gar nicht mehr, was links oder rechts ist. Es macht irgendwie gar keinen Sinn mehr.
Jetzt haben Sie uns wirklich sehr, sehr charmant auf den Boden des Kontextes geführt, oder? Der Kontext entscheidet und was Sie sagen ist, oder? Wir müssen eigentlich Entscheidungsarchitekturen, wir müssen den Kontext designen, oder? Und ein wichtiges Element des Kontextdesigns, was Sie jetzt einfach in dem Gespräch herausgearbeitet haben, ist zu sagen, es ist keine politische Entscheidung, es ist eine Entscheidung für uns, für die Lebensqualität. Und es ist die Entscheidung dafür, wie zukunftsfähig wir als Wirtschaft bleiben und wie zukunftsfähig wir als Gesellschaft bleiben und wie wir in dieser zukünftigen Gesellschaft auch lebenswert leben können. Der einzige Unterschied ist, es findet nicht heute statt, oder? Sondern es findet in Zukunft statt. Wobei heute findet schon sehr, sehr viel statt. Wir spüren es nur nicht so, wir spüren es immer nur punktuell. Es ist für uns schwierig zu erkennen, oder? Warum, dass diese Wetterereignisse sind und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt zu dem Thema Entscheidungsarchitekturen kommen, dann ich muss sagen, wo ich 2008 oder 2009 das erste Mal Nudge gelesen habe, da war ich irgendwann, wie gesagt, ja, das ist viel zu einfach, das kann ja gar nicht sein, oder? Weil ich halt so klassisch ausgebildeter Ökonom bin und aus dem heraus ja auch in Anführungszeichen Kontext schon eine Rolle gespielt hat, aber der einzige Kontext, der materiell eine Rolle gespielt hat, war, naja, schafft man Markt, oder? Oder? Und wenn wir einen Markt haben, mit dem können wir quasi schon arbeiten und Angebot und Nachfrage spiegeln uns dann quasi Anreizsysteme hinein, die wir dann gut beeinflussen können, oder? Damit sich die Leute dann quasi schon das tun, was wir machen. Und das war nicht Beeinflussung von Verhalten. Das war marktorientiert. Und dieses Nudging nach dem Motto, naja, das kann man ja übersteuern und so weiter. Aber was ich in den letzten Jahren, natürlich, ich bin jetzt 16 Jahre als Berater unterwegs mit einer Firma, was ich schon gelernt habe, ist, dass wenn wir die Entscheidung, wenn wir den Kontext nicht designen, dann akzeptieren wir eigentlich so, wie er ist. Und so, wie er ist, ist auch ein Design. Und das ist nicht aus Basis dessen, weil es natürlich so ist, sondern weil es zufällig mal aus irgendwelchen Entwicklungen so passiert ist. Das ist nicht von religiös gesehen von Gott gewollt oder das ist nicht irgendwo quasi eine höhere Ordnung, sondern das Design ist einfach so, weil es einfach zufällig dorthin gefallen ist. Und darum, weil das Design so ist, haben wir auch hauptsächliche Verhaltensweisen, die dorthin gehen. Und das ist ohne, in Anführungszeichen, dass wir den Entscheidungskontext besser gestalten, ohne das wird es nicht gehen, oder? Und da geht ja auch Ihre Forschung massiv hin, oder? Und da ist meine Frage an Sie, dass wir uns nochmal vielleicht nicht gleich auf das Nudging stürzen, sondern dass wir wirklich sagen, was heißt es eigentlich, den Kontext zu gestalten? Wieso ist es so wichtig und wieso gibt es diese Reaktanz auch von vielen, dass man glaubt, wenn man den Kontext gestaltet, oder? Dann manipulieren wir.
Ja, also ich meine, das ist eines der Kernerkenntnisse und Kernaussagen unseres Felds. Context is key. Und wenn man aus der Konsumforschung kommt, weiß man das eigentlich auch. Weil man betrachtet den Einzelnen und das Verhalten und das Wissen und die Einstellungen, die Werte, die Motivationen. Aber all das ist ja nie im luftleeren Raum, sondern wird incentiviert, wird gesteuert, wird gepuffert, wird gestupst, wird begrenzt von unterschiedlichen Kontexten. Und der Kontext.
Und was wir jetzt in den Vereinigten Staaten machen, ist ja nichts wie Kontextgestaltung der Regierung Trump, oder?
Genau.
Also gewisse Dinge aus dem Kontext nehmen, oder?
Ja, ja, ganz dramatisch. Also das ist natürlich auch, wenn man sich damit beschäftigen möchte, das hat natürlich ganz viel mit tatsächlich Disruption zu tun, also mit geplanter Verwirrung und Verunsicherung durch diese dramatischen Veränderungen des Kontexts. Und die Menschen werden, also geht auch ich, werden das stark verunsichert. Und es geht auch so schnell, das Timing, die Geschwindigkeit spielt auch eine Rolle. Und das ist alles Teil der Strategie. Das heißt, auch bestehende Normen, also soziale Normen oder Vorstellungen, was anständig ist oder was man machen kann. In der Politikwissenschaft heißt es Overton Window. Also wie weit kann man da nach rechts oder nach links einen Vorschlag machen, auch in der Politik? Das ist praktisch rechts und links ausgefranst. Also da fehlt so die Gewissheit. Und da gibt es dann unterschiedliche Reaktionen. Man kann sich komplett zurückziehen. Man kann im Grunde aufgeben, machen auch viele. Man kann versuchen, es machen nur wenige im Moment, Widerstand zu leisten, aber es ist so schwierig, gegen was eigentlich? Und gegen was speziell, weil es so vieles ist. Also Widerstand muss ja irgendwie auch ein Ziel haben. Und das ist sehr schwer, weil sich so vieles verändert. Oder man kann eben mitschwimmen und das sind im Grunde die Möglichkeiten, ja.
Jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Kontext, oder? Und die Kontextgestaltung, jetzt haben wir gesehen, oder? Kontext, wenn ich den Kontext verändere, so radikal, dann führt das zu Verwirrung der Leute, das führt auch dazu, dass quasi ganz viele Dinge über den Haufen geworfen werden und so weiter. Und wenn wir dann aber herkommen und sagen, Nudging oder alles, was mit Verhaltensökonomie zu tun hat und dieser Kontextgestaltung, geht ja genau in die andere Richtung. Da geht es ja um das, dass man sagt, dieser berühmte Elefant, dieser Stupser, dieses in Anführungszeichen sanftere, oder? Und das nicht dieses in Anführungszeichen brachiale, oder? Weil dadurch kann ich einen Großteil der Bevölkerung mitnehmen. Ich kann Menschen dazu, ich kann sie begleiten, oder? Ich kann in den Spannungsfeldern, die ich dann erzeuge, können sie Erfahrungen machen, ob das wirklich auch irgendwas für sie ist, oder? Sie dürfen sich entscheiden, sie dürfen sich dagegen entscheiden, ohne dass sie in Anführungszeichen Konsequenzen zu befürchten haben. Man darf eigentlich Erfahrung sammeln, oder? Man darf lernen, oder? Ohne dass man große Konsequenzen hat. Das ist ja das Schöne an diesem sanften quasi Paternalismus, wie er ausgesprochen wird. Und vielleicht ist es ja auch, wenn man das quasi jetzt in diesem Gespräch gerade gegenüberstellt, erleben wir gerade Hardcore-Paternalismus, oder?
Aber interessantes Framing, Liberation Day.
Ja, aber natürlich ist es, aber für halt 5% der Leute, oder? Das kennen wir ja schon von früher, oder? Aber halt nicht für, in Anführungszeichen, 70-80%. Und das ist ja, was Demokratie ausmacht, dass die Minderheit nicht die Mehrheit regiert, sondern dass die Mehrheit die Minderheit in Anführungszeichen mitnimmt und toleriert, oder? Und mit ihnen gemeinsam einen Weg geht, oder?
Ja, und Dinge wie Manipulation zum Beispiel sind ja auch einfach ausgeschlossen. Also es gibt ja ein Verständnis, vor allem wenn eben Staaten, also Regierungen, Nudging anwenden, also quasi regulatives Nudging. Da gibt es, glaube ich, insgesamt weltweit auch ein Verständnis, wie das aussehen sollte und was es nicht tun darf.
Genau, und da haben Sie auch geforscht darüber, oder?
Genau, und ein Element ist eben, es darf nicht manipulativ sein, es muss transparent sein. Es gibt auch so ein Timing-Element, also die Leute nicht im Grunde überfallen vor veränderte Tatsachen stellen, sondern mitnehmen, deliberativ, partizipativ, ist ungeheuer wichtig. Das Interessante ist ja, dass es in der Regel genauso effektiv ist, auch wenn man das den Leuten sagt und wenn man sie vor die Wahl stellt und ihnen tatsächlich die Freiheit lässt. Und was da im Moment stattfindet, ist absolutes Gegenteil. Ich meine, es ist einfach Auto.
Ja, ich spüre eine totale Betroffenheit, wenn ich ehrlich sein darf. Jetzt im Gespräch, oder? Ich wollte das nicht heraufbeschwören, aber ich glaube, wenn wir diese Betroffenheit jetzt in was Positives umwandeln möchten, was ich jetzt aus diesem Gespräch rausnehme, ist, dass wir eigentlich die Legitimation, oder? Die politische Legitimation für sanften Paternalismus gewinnen wir eigentlich über dieses quasi kontrastierende Bild dieses Hardcore-Paternalismus, wo eine in Anführungszeichen effektive Minderheit beginnt, oder über die Mehrheit eigentlich ungefragt drüber zu ziehen, ohne dass wir quasi in der Lage sind zu lernen, ohne dass es quasi diese Timings gibt, oder eine riesengroße Unsicherheit gibt. Und wenn man das gegenüberstellt, oder das ist ja immer der vergleichende Effekt, den man auch braucht, oder kann man auch dementsprechend das, ich versuche das immer ein bisschen so auszudrücken, kann man sagen, naja, schaut, ich kann jetzt einfach viel, viel mehr Leute dafür gewinnen, dass ich sage, schaut, der sanfte Paternalismus ist das, wo uns gesellschaftlich dorthin führt, dass wir auch veränderungsfähig werden. Das, was jetzt passiert, ist nichts anderes wie große Reaktanz, das ist wie in sich gehen, auch gar nichts mehr quasi mit Politik zu tun haben wollen, und das ist der falsche Weg. Und ich glaube, das gibt mir wieder quasi einen Vergleich, dass ich hergehen kann und dieses in Anführungszeichen, nein, wir können dem, was derzeit in den Vereinigten Staaten passiert, gar keinen Namen geben.
Eigentlich ein autoritäres Regime.
Ja, aber in einem institutionellen, in einem demokratisch-institutionellen
Rahmen. Frage, weil es noch eine Demokratie ist, gewiss, aber grundsätzlich, theoretisch, ja.
Was ich nur sagen will, ist, oder? Und natürlich gibt es da unterschiedliche Aussagen darüber, oder? Wie stark diese, in Anführungszeichen, amerikanische Demokratie resilient ist gegenüber diesen, in Anführungszeichen, Entwicklungen. Aber wenn wir uns klar sind, oder? Ich bin da total positiv. Wir haben über unser Simulationstool gerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Midterms verliert, oder? Und zwar beide Kammern, oder? Bei mehr wie 98% ist, oder? Weil es sind insgesamt 35 Senatoren stehen auf der Wahl, zur Wahl. Insgesamt davon sind 23, 24 sind Republikaner. Wenn wir sehen, wie derzeit quasi die gesamte politische Lage ist, wie Sie vorher erwähnt haben, wie die wirtschaftliche Lage sich dort entwickelt, was ja das für einen Schaden anrichtet, was er derzeit macht, speziell in diesem Independent-Wähler-Segment, oder? Sind seine Chancen verhältnismäßig gering. Also ich versuche halt hier das Positive rauszutun und kann sagen, die amerikanischen Institutionen sind genug stark. Wir haben jetzt 2 Jahre jemanden, den wir so nicht dort haben wollen, oder? Wir müssen daraus lernen, wie wir Institutionen designen, dass das in Zukunft möglicherweise so nicht mehr passiert, oder? Trump wird uns nicht quasi schlussendlich wird die Welt nicht davor abhalten, oder? Das zu tun, was wir tun müssen, damit wir eine gute Gesellschaft bauen können, oder?
Genau. Also, ich meine, eine meiner Hoffnungen ist, dass Europa auch wieder mehr zusammenführt. Also, sogar UK ist jetzt nach 5 Jahren Brexit-Eiszeit rückt wieder näher heran und auf verschiedenen Ebenen. Und das kann tatsächlich ein positiver Effekt sein. Und ich habe Anfang des Jahres so ein kleines Op-Ed geschrieben, als irgendwie alle, einschließlich mir, so in leichter US-Depression verfallen waren. Und habe genau eigentlich das gesagt. Ja, also wir können jetzt Dinge, was sie sanften Paternalismus nennen, unser Wissen über die Verhaltensökonomik eigentlich sehr gut anwenden, weil das ist auch viel weniger sichtbar. Das kann man viel mehr unter dem Radar machen. Also es gibt ein interessantes Detail. Also es gibt ja unter Obama wurde eine Verhaltensökonomie-Einheit im Weißen Haus eingerichtet. Ja. Und die war da relativ einflussreich. Dann unter Trump wurde sie dann ausgelagert in ein anderes Ministerium, blieb dann auch, hat auch einen anderen Namen mittlerweile, aber ist nach wie vor erhalten geblieben. Ich habe es gerade letzte Woche mal ein paar Leute angerufen und die gibt es noch. Und die versuchen ziemlich undercover zu bleiben, weil sie sagen, wir können immerhin noch ein paar kleine Dinge tun. Also ich weiß nicht, wie lange das durchhält, aber das ist schon auch ein bisschen so ein Zeichen, so ein Signal dafür, dass man, auch wenn die großen Zollhammer und großes Rückrudern und Austreten von wichtigen multilateralen Verträgen, das ist natürlich das große Thema, aber das heißt nicht, dass man ohne Handwerkszeug ist.
Ja, ja. Und wir als Europa können uns ja einfach mal bewusst werden, oder? Wir sind einer der größten Märkte. Wir machen bei den Olympischen Spielen am meisten Medaillen. Wir sind, wenn wir uns das vergleichen, wie das jetzt in den USA zugeht oder in Russland oder in China, sind wir wirklich ein Hort, oder, von Demokratie, oder, und auch Freiheit und so weiter. Kommen wir nochmal auf den Entscheidungskontext zurück. Ja? Das heißt, was wir gesehen haben, ist, Entscheidungskontext ist wichtig, und da können wir nochmal sagen, der Kontext, wo wir uns heute eigentlich und unsere Kinder, ich muss dazu sagen, wir haben unseren Kindern gar nicht die Möglichkeit gegeben, in diesen digitalen Kontext einzutauchen, weil sie keine Mobile Devices haben, also keinen uneingeschränkten Zugang dazu, und da komme ich noch später noch dazu. Aber wir verbringen 12 bis 15 Stunden in der digitalen Welt, und Kinder ja noch viel, viel mehr, wie das Erwachsene tun. Und die Frage ist, wir müssen auch diesen Kontext müssen wir systematisieren. Und das heißt, es gibt digitale Entscheidungsarchitekturen, oder? Und in den Bereichen, in denen sie aktuell intensiv forschen, oder? Und was können Sie uns dort über die Wirkung? Erstens einmal, ist das etwas anderes? Was ist der große Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Kontext? Klar, ich gehe da über ein Gerät hinein, oder? Möglicherweise in Zukunft auch über Virtual Reality muss ich gar nicht mehr über ein digitales Gerät, sondern über eine Brille oder so hineingehen. Aber was sind da die Wirkungen von den Entscheidungsarchitektur-Elementen wie Green Defaults, Carbon Labeling, digitale?
Die Mechanismen sind eigentlich dieselben, aber man hat natürlich im digitalen Raum unglaublich mehr bessere Möglichkeiten zu personalisieren und zu lernen. Also die Zielperson einfach unglaublich gut kennenzulernen über Klicks und Käufe und Präferenzen. Das ist es eigentlich das Gute, aber auch natürlich das unglaublich Gefährliche. Also was man als Dark Patterns bezeichnet. Also praktisch, wenn man so will, Dark Nudges, also das Wissen um die Verhaltensweisen, das Wissen um die Mechanismen, wie man Menschen dazu bringt, Dinge zu kaufen, viel Zeit zu verbringen auf bestimmten Seiten, Dinge zu glauben, also das ganze Thema Missinformation, Desinformation, Polarisierung, das ist da sozusagen on steroids, also einfach sehr, sehr, sehr viel wirksamer. Und ich kann dann Ihnen nur absolut recht geben. Also wenn es einen Kontext, ein Umfeld gibt, der dringendst kuratiert werden muss, und also vor allem für Kinder und Jugendliche, und die ersten Anzeichen sehen wir jetzt ja schon, ich weiß nicht, wie das jetzt läuft, aber vor einem Jahr wurden die großen Plattformen teilweise auch verklagt, weil man einfach zeigen konnte, dass das an der Mental Health der jungen Leute wirklich kratzt. In einigen Ländern, Australien, jetzt vielleicht auch in Schweden, werden Smartphones erst später zugelassen. Also das ist schon, die wissenschaftliche Evidenz ist relativ gut und hoch, dass es ein Problem ist, ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also das eine sind diese Dark Patterns, es gibt auch noch mehr Dinge, dass man, wir nehmen ja sehr stark tatsächlich auch visuell wahr, und also dieselbe Information, die über ein Video wahrgenommen wird, wird anders verarbeitet und anders gespeichert, ist anders abrufbar, als wenn wir darüber lesen in der Zeitung. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Also das bedarf ganz, ganz dringend der, ich sage immer nicht so gern Regulierung, sondern Kuratierung, weil das ist, also klar brauchen wir einen regulativen Rahmen, ich glaube, da sind wir uns einig, aber das sind da auch die Einzelnen, und natürlich auch als Eltern ist man da absolut gefragt.
Kuratierung ist super, weil wir kuratieren ja auch unseren Garten, oder? Ja. Obwohl es hier kein Regulativ gibt. Das heißt, manche sagen, ich möchte einen Wildwuchs, oder? Aber wir haben durch einen schönen Park haben wir auch diese berühmten Gehwege. Und wenn wir die falsch gestalten, oder, dann haben wir halt Gehwege, die in Anführungszeichen dann sich von selber entwickeln. Genau. Ja, und dann sagen die mal, wieso laufen da die Leute durch? Naja, weil es halt intuitiv ist. Genau. Ja, das ist genau dieses Thema, oder? Wenn wir da uns über diese, also das eine ist, wir sind an Steroids, oder? Das andere ist, das hat positive und negative Effekte, und natürlich muss das kuratiert werden. Was mich aber interessiert hier nochmal, dadurch, dass wir so viel in diesen quasi digitalen Räumen sind, oder? Wenn wir über die Kuratierung reden, da haben Sie jetzt möglicherweise nicht so viel geforscht, aber wenn wir jetzt quasi drüber reden, wie müssen wir Entscheidungsarchitekturen bauen, was sind hier so Ihre Erkenntnisse?
Also aus der eher verbraucherpolitischen Forschung weiß man eigentlich relativ genau, dass man schauen muss, dass man diese Dark Patterns versucht zu vermeiden. Also in Großbritannien beispielsweise, die große Verbraucherbehörde hat eine große Studie dazu gemacht. Man weiß es eigentlich ganz genau. Das heißt, da muss man regulativ im Grunde vorgehen. Klar, je weniger man, also man kann sich überlegen, inwieweit soll das in der Bildung eine Rolle spielen. Ja, also ich weiß noch, als meine Kinder in Dänemark in die Schule gegangen sind, das ist auch schon bald 20 Jahre her, da war das große, die große Neuigkeit war eine bücherfreie Schule. Also die hat komplett quasi digital stattgefunden. Also zwar die Kinder waren in der Schule. Und ich habe noch gedacht, das kann es eigentlich nicht sein, ja, weil ja auch Lernprozesse anders stattfinden. Also auch hier im Grunde wieder schauen, wo macht es Sinn? Ja, also ich kann natürlich auch ganz tolle Dinge machen und weltweit Menschen, die nicht so den Zugriff haben und den Zugang haben zu Bildungsangeboten, die kann ich da ganz toll mitnehmen, also Khan Academy oder so. Aber tatsächlich im Einzelfall, und das müssen wir immer tun als Verhaltensökonomen, gucken, was sind die Kosten und was sind die versprochenen Nutzen? Also um diese Diskussion kommen wir eigentlich nie raus, auch nicht im digitalen Raum.
Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, wenn Sie drei Dinge nennen müssten, die wir in den nächsten 5 Jahren unbedingt umsetzen sollten, oder? Politischer Natur, ohne dass wir jetzt in Anführungszeichen diese Dark Patterns in den Vereinigten Staaten sehen, welche wären das?
Also ich würde jetzt weniger gern politische Instrumente nehmen als eher so Bereiche, die ich denke, die wirklich, also ich glaube, das Wichtigste im Moment ist, die Demokratie zu stärken und versuchen, der Polarisierung der Gesellschaft entgegenzuwirken und den demokratischen Diskurs tatsächlich weiterzuführen. Und hier kann im Übrigen, können Behavioral Insights auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Da gibt es auch Experimente dazu, wie man das tun kann, wie man Gruppen zusammenführt und zu ganz neuen Debatten und zu echtem Austausch führt. Und dann natürlich das Megathema, also ich bin davon überzeugt, dass zwar auch, das ist ja gleich mein Vortrag, dass Nudges und Verhaltensökonomik sehr viel helfen kann, auf quasi niedrigschwelliger Ebene, aber im Bereich Biodiversität und Klima, vielleicht auch noch Biodiversität, das ist eine Sache, die nicht genug diskutiert wird. Also die planetarischen Grenzen hängen ja alle miteinander zusammen. Da brauchen wir, glaube ich, wirklich guten regulativen Rahmen. Und da müssen wir einfach beschließen, dass bestimmte Gebiete sowohl an Land als auch im Wasser, so wie es eigentlich geplant ist in der Biodiversitätsrahmenkonvention, tatsächlich off limits sind. Sonst wird das einfach sehr schwierig, das durchzuführen. Also sowohl kleine als auch sehr große politische Hebel.
Und zum Schluss, was gibt Ihnen persönlich Hoffnung, trotz der Herausforderungen, die wir besprochen haben? Wir haben auch positive Dinge erwähnt.
Also ich habe ja ganz tolle Studierende in Cambridge und in Kopenhagen. Und wenn ich mir die Generation anschaue, dann habe ich ganz viel Hoffnung.
Frau Professorin Reisch, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Wir haben alle heute verstanden, Kontextgestaltung, nachhaltiger Konsum, Design sind wichtig und Verhaltensökonomie kann ein Schlüssel dazu sein. Danke, dass Sie das Wissen mit uns geteilt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie uns bei Uncovering Blindspots zugehört haben. Bleiben Sie bei uns. Ich freue mich, Sie auch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir blinde Flecken aufdecken und Verhaltensökonomie wieder in die Praxis führen. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie heute mit Gerhard Fehr in die Welt der Verhaltensökonomie eingetaucht sind. Denken Sie daran, jeder Tag bietet die Möglichkeit, diese Prinzipien umzusetzen und aktiv an einer besseren Zukunft zu bauen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie experimentierfreudig, neugierig und treiben Sie Veränderungen voran.